Meine Botschaft, die heute heißt, heute Abend, über die Wichtigkeit der Verkündigung. Du sagst, oh Mann, Pastor, das reißt mir jetzt voll vom Sitz, dieser Predigtitel. Ja, aber pass auf, du musst hören, was dazu zu sagen ist. Ist nämlich viel wichtiger, als du denkst, was du hörst und was du auch zu dir selber sagst, über die Wichtigkeit der Verkündigung. Es ist vielen Leuten nicht ganz klar, was Verkündigung ist oder ausmacht. Zunächst einmal 1. Korinther Kapitel 1, Vers 17 und was die bewirkt vor allem. 1. Korinther Kapitel 1, Vers 17. Christus hat mich nicht ausgesandt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkündigen. Also wenn du gerufen bist zu taufen, zum Beispiel Johannes der Täufer war berufen zu taufen, die Taufe beschäftigt sich mit deinen Sünden. Nein, du sollst dich von deinen Sünden wegwenden. Deswegen kommt Johannes der Täufer an und sagt, Nattern, Otterngezücht, tut Buße, sonst werdet ihr dem kommenden Gericht nicht entfliehen. Es ist eher grimmig. Ja, und so hat er auch gepredigt, Johannes der Täufer, so hat auch Jesus am Anfang begonnen. Der hat nämlich quasi den Staffelstab von Johannes dem Täufer übernommen, dann eine Zeit lang dieselbe Predigt gehalten und dann hat er seine eigene Botschaft entwickelt, der Herr. Und verkündigt. Also Paulus sagt, der Herr hat mich nicht ausgesandt zu taufen. Das heißt, ständig über Sünden zu reden und über Buße und über Reinigung, ja, und nur mal Seelenboden schürfen und schauen, ob da noch irgendwo ein Schmutz ist irgendwo. Sondern der Herr hat mich zu was anderem berufen. Und zwar, wozu hat er ihn berufen? Das Evangelium zu verkündigen. Evangelium heißt, ganz genau, gute Nachricht. Oi heißt gut, Angelion heißt Botschaft. Die gute Botschaft. Der Herr hat den Paulus gepredigt, nicht zu taufen, also über Sünde die ganze Zeit zu reden und über die Notwendigkeit der Reinigung. Das können wir uns jetzt sparen, weil wir einmal getauft worden sind. Wir sind einmal von Neuem geboren worden. Ja, und damit hat sich unser Sündendasein erledigt. Wir sind jetzt keine Sünde mehr in den Augen Gottes, die ständig gereinigt werden müssen, sondern wir sind Heilige Gottes, die halt noch ein paar schlechte Angewohnheiten, vor allem in Gedanken und so, ablegen müssen. Aber ansonsten müssen wir nicht bei der Buße stehen bleiben und bei der Taufe stehen bleiben, sondern Paulus sagt, der Herr hat mich berufen, es die gute Nachricht zu predigen. Und er sagt hier in Vers 20, zu verkündigen. Verkündigen ist das griechische Wort kerygma. Kerygma ist folgendes. Ein Herold ist ein Kerygs. Ein königlicher Herold, der kriegt eine Schriftrolle verabreicht von seinem König und der soll das jetzt also bekannt machen. Der schwingt sich auf seinen Pferden, reitet hinaus ins Land und kommt auf die Marktplätze, entrollt dort seine Schriftrolle und sagt, hört, hört, hört. Und dann liest er vor, Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3 zum Beispiel. Der fügt da nichts hinzu, sondern der ruft die einfach aus. Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit. Der erklärt es gar nicht groß, sondern der wirft es einfach raus, der haut es einfach so raus. Gott ist gut und zwar immer und vor allem zu dir. Das ist gute Nachricht. Und Paulus sagt jetzt hier weiter, er macht es nicht in Redeweisheit, also mit geschliffenem rhetorischen Stil, dass man das gern hört, ja. Ich meine, man kann sich gut ausdrücken und man kann sich schlecht ausdrücken. Paulus sagt, der Ausdruck ist vollkommen wurscht. Na, mir kommt es auf den Inhalt an. Na, nicht in Redeweisheit, also mit gewaltiger Rhetorik, die zum Schluss so verschlungen ist, dass er keiner mehr versteht. Damit nicht das Kreuz Christi zunichte gemacht werde. Der stellt sich also hin, predigt einfach, Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit. Und das hat er erkauft am Kreuz. Es ist die gute Nachricht vom Kreuz. Und er macht jetzt da gar nicht groß rum, sondern er haut diese Wahrheiten einfach raus. Er ruft sie aus. Er schmeißt sie quasi ja so in niedriger Höhe über die Köpfe der Leute, damit diese Leute dann sich ausstrecken, die Hände ausstrecken und zack, diese Dinge ergreifen. Ich war nämlich als kleiner Bub mal mit meiner Oma und ihrer Freundin, ihr wisst ja, ihrer Nachbarin damals in der Siedlung, in der sie gewohnt haben, in einer Verkaufsveranstaltung, kannte ich nicht, ja, ich war ja noch, wie alt war ich, keine 10 Jahre alt, es war irgendwie in den 60er Jahren, Anfang der 70er, ne, 60er Jahre. Naja, auf jeden Fall war da ein Mann oben auf der Bühne, der hat Waschmaschinen angepriesen und was weiß ich, was noch alles, keine Ahnung, was der alles angepriesen hat oder was er da genau wollte oder gemacht hat, keine Ahnung. Ich saß nur da und habe zugeschaut und was mich immer beeindruckt hat, das war der, war das, dass er so Proben von irgendwelchen Waren da hatte. Und die hat er dann in niedriger Höhe über die Köpfe der Leute geworfen. Und meine Oma und ihre Freundin, oh, die haben die Hände hochgehalten und wollten die fangen. Haben sie aber nicht gefangen. Vielleicht hat eine von ihnen mal was gefangen, aber ich weiß es nicht mehr genau. Okay, das hat mich daran erinnert, also was Paulus gemacht hat hier. Paulus steht auch da und sagt, Jesus rettet. Jesus heilt, wumms, Jesus befreit. Er wirft die niedrige Höhe über die Köpfe der Leute. Und die Leute haben jetzt die Möglichkeit, diese Worte zu hören. Und die können jetzt sagen, ja, spricht mir irgendwie an. Und dann strecken sie die Hand aus und fangen diese Dinge und sagen, ja, das beziehe ich auf mich, Jesus rettet. Ja, was muss ich denn machen, damit er mich rettet? Ja, du musst ihn einfach nur in dein Leben einladen. Und dann rettet er mich. Ja, dann rettet er mich. Das ist alles, ja. Und dann bist du gerettet. Na, Jesus heilt, Jesus befreit, Jesus macht wunderbare Dinge. Und andere dagegen, die sagen, so ein Quatsch, und die strecken die Hand nicht aus, die kriegen dann auch nichts. Okay, Leute, das Wort Gottes ist voll mit Aussagen, also mit Verkündigungsaussagen. Es ist ein Unterschied. Es gibt Lehre und es gibt Predigt. Lehre erklärt, Predigt proklamiert. Und ich bin von Natur aus ein Lehrer, deswegen lehre ich heute Abend noch über Proklamieren. Also, das ist witzig. Allerdings, also das kann ich bei uns hier jetzt machen heute Abend, aber ich merke das ein bisschen, ich muss in sonntags noch ein bisschen mehr zum Verkündigen kommen. Nicht so sehr zum Erklären von der Welt, sondern einfach die Wahrheiten Christi raushauen. Zack. Na? Denn da passiert was ganz was Eigenartiges, ganz was Interessantes. Das, was gepredigt wird, also die gute Nachricht, die gepredigt wird, einfach nur in Statements rausgehauen wird, irgendwelche Leute, die fangen die auf. Manche sagen, oh, so ein Quatsch habe ich schon mal gehört oder wie auch immer. Andere aber sagen, ja genau, das spricht mich an, finde ich gut. Und die beziehen es auf sich und sagen, ja genau, gut, ich bin jetzt erbaut. Und dann gehen sie erbaut heim. Und das verdauen sie dann in der Zwischenzeit, ja. Und denken über die guten Dinge nach, die sie gehört haben. Die sinken irgendwie ein, weil das irgendwie so Leckerli sind, irgendwie für die Seele, für den Geist, ja. Und das ist ein großes Geheimnis. Denn der Glaube kommt aus dem Hören, aus dem Hören aus dem Wort Gottes. Und das Wort Gottes ist die Verkündigung. Nicht unbedingt jetzt die Lehre, sondern die Verkündigung. Schau, wenn ihr ein Auto kauft, dann ist es eine Sache zu wissen, wie das funktioniert und was das für ein Motor ist, Hubraum und so weiter und so fort. Na, ich weiß, was der Hubraum von unserem Auto ist und so die ungefähre PS-Zahl und wie viel Gang da sind und so weiter. Wenn ich jetzt meine Frau fragen würde, die weiß die Marke, aber das ist dann auch alles. Ne? Der Rest interessiert die gar nicht. Sie setzt sich rein, sie dreht den Schlüssel um, sie fährt und es langt. So, manche von uns, die wollen mehr wissen, ja, die sind chronisch neugierig, ich zum Beispiel. Ne, andere, die sagen, hey, mir doch egal, wie das funktioniert, hauptsächlich ich lebe drinnen. Ne, was der Geist der Verkündigung, oder anders, die Verkündigung transportiert oder überbringt einen Geist. Und es kann ein Geist der Niedergeschlagenheit sein, es kann ein Geist der Drohung und der Warnung sein, ihr müsst euch taufen lassen, ihr Sünder, ihr elenden Nattern, Otternbrut. Oder es kann der Geist des Glaubens sein. Schau dir Maria Prea, die jetzt am Sonntag hier war, die Frau ist 80 Jahre alt, ja, der hat sich verkniffen, das Alter zu nennen, mag sich verdammt. Die kommt aber rüber, auch im persönlichen Gespräch, spätestens dann, wie eine 60-Jährige ist, voll fit, voll da und alles. Na, genauso handyverliebt wie ein Teenager. Also das ist sehr, sehr interessant. Und die Frau kann reden über was sie will, ist vollkommen wurscht. Was bei der rüberkommt, ist der Geist des Glaubens. Es ist, ich habe so viele gute Sachen mit dem Herrn erlebt, er ist so gut und er ist auch gut zu dir und das musst du dir einfach hinter die Ohren schreiben. Das ist buchstäblich alles, was er sagt, und zwar immer, in so und so vielen Variationen. Und es ist der Geist, der abreiben soll auf dich. Und weil den Leuten das was bringt, deswegen hören sie gern. Die kommen nicht und warnen und stehen da. ne, und analysiert mit dir deine Vergangenheit und so. Das interessiert die überhaupt nicht. Vollkommen uninteressant. Was viel wichtiger ist, ist für sie, ist Hingabe. Sie steht da und sagt, Herr, du kannst mit mir machen, was ich will, was du willst. Was ich will, ja. Was du willst. Und dann zeigt der Herr ihr irgendwas und dann macht sie das und dann hat sie Erfolg da drin und dann sagt sie, Mensch, das war ja jetzt super, das hat so gut geklappt. Herr, du kannst mit mir machen, was du willst. Und dann macht sie wieder was anderes. Und heute hat sie ein Werk, ja, im Alter von 80 Jahren hängt an dieser Frau ein Werk, das 5 Millionen Euro im Jahr braucht. Ich meine, hallo, ich war mal in einer Gemeinde mit 3000 Mitgliedern, die hatten ein Jahresbudget von 7 Millionen Dollar. Also es ist ungefähr dasselbe, ja, mehr oder weniger. So, das ist also ganz, ganz bemerkenswert. Was die Frau transportiert, ist nicht tiefe Lehre, sondern es ist einfache Wahrheiten, das ist der Geist des Glaubens. Das ist das Geheimnis der Verkündigung. Das brauchen wir, das ist die Wichtigkeit der Verkündigung. Wir brauchen diesen Geist, der darüber transportiert wird, einen Geist des Glaubens, nicht der Niedergeschlagenheit. Wichtig, dass wir das festhalten. Das ist nämlich wichtig, so musst du auch deine Prediger sortieren. Wenn dich jemand immer nur runterzieht, und es gibt solche Prediger durchaus, dann musst du das abhaken, dann musst du sagen, muss jemanden anderen hören. Wenn jemand immer nur ermahnt oder so, Ermahnung ist wichtig und manchmal ist sie wirklich sehr, sehr wichtig. Wir können nicht alles irgendwie mit Zuckerguss servieren. Manchmal muss man klare Worte finden. Aber gleichzeitig müssen wir bei der ganzen Sache einen Geist des Glaubens haben, einen Geist des Glaubens transportieren. Und der heißt immer, Gott ist gut, er ist definitiv gut und er ist heute gut für dich. Na, und du stehst vor einem, wenn ich heute Abend hier stehe und sage, hey, der Herr, der dreht alles in deinem Leben, was dir passiert, zum Guten hin. Ich erkläre hier nichts, sondern ich haue einfach eine Wahrheit raus. Wenn du ihn liebst, dann macht er das. Er konspiriert hinter den Kulissen und er öffnet dir Türen, die du jetzt noch überhaupt nicht auf dem Radar hast. Er legt schon Gunst für dich in Menschenherzen, die du jetzt noch gar nicht kennst. Irgendwann kommen die zu dir und dann sind sie da und erweisen dir Gunst und öffnen dir Türen, na, wie du es noch gar nicht erwartet hast. Wie du das im Moment jetzt noch gar nicht vorstellen kannst. Schau, was ich jetzt mache. Ich predige euch. Merkt ihr das? Ich verkündige hier und ich transportiere einen Geist. Was für einen Geist transportiere ich? Den Geist der Hoffnung und den Geist des Glaubens. Und ich sage außerdem die Wahrheit. Also in anderen Worten, ich fantasie hier nicht, sondern nein, das sagt das Wort Gottes. Und du bist jetzt geneigt zu sagen, weil du einfach die Veranlagung hast, ja, deswegen hockst du heute Abend hier und nicht woanders, sagst, ja, genau, ja, stimmt, das beziehe ich auf mich, das gilt für mich. Ja, und es nährt deinen Geist. Und diese Dinge, die du dann innerlich so bejahen tust, die werden wahr und manifestieren sich in deinem Leben. Nur das von Gott, was du verkündigt bekommst, manifestiert sich in deinem Leben als Segen. Ich sage es nochmal, nur das, was du von Gott hörst, nur was du von kannst du von Gott empfangen, kannst du glauben. Ja, und wenn es dann, das muss auch noch richtig vermittelt werden natürlich, dass du das auch glauben kannst, dann musst du dich zum Glauben entscheiden. Na, und dann wird es wahr in deinem Leben. Die Bibel ist voll mit Verheißungen und die Christen sind so arm dran. Das erbarmt mich, also mich barmt es da, wenn ich das manchmal sehe. Ja, wie verloren und in was für verkorksten Gedanken Christen drinnen stecken. Die müssen dringend einmal weg von der Taufpredigt, na, du musst dich ändern, hin zur, hey, du bist erlöst, Predigt. Okay, wenn also Jesus sich jetzt hinstellt, in Lukas zum Beispiel, in Lukas Kapitel 11, Vers 10, nur als Beispiel jetzt, da predigt er über Gebet und er bringt Beispiele an, dass ein Mann zu seinem Freund kommt mitten in der Nacht und er braucht, oder vielmehr ist es so, dass einer... Ein Mensch bekommt Besuch und hat nichts zum Vorsetzen, zum Essen. Geht er zu seinem Nachbarn mitten in der Nacht, klopft ihn aus dem Bett und sagt, gib mir was zu essen, gib mir Brot, ich habe einen Gast. Na, und es ist doch impertinent, sowas zu machen. Und dann sagt Jesus, aber Gott ist ein williger Geber. Er erklärt es nicht, sondern er sagt es einfach. Und dann haut er Wahrheiten raus. Er sagt Dinge wie, jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet, jedem Anklopfenden wird aufgetan werden. Aber jetzt pass mal auf, was Jesus hier sagt, sind geistliche Rechte. Es sind keine natürlichen Tatsachen. Denn du und ich, wir kennen beide Menschen, die gebetet haben und sie haben nicht empfangen, die gesucht haben, ja, und nicht gefunden haben und die angeklopft haben und irgendwie stehen sie heute noch vor der Tür. So, was ist das dann also? Hat Jesus sich getäuscht, als er das gesagt hat? Nö, er hat Rechte rausgehauen, er hat Statements gemacht, das ist Gottes Wille für dich. Er hat so die niedrige Höhe über die Köpfe der Leute geworfen. Aber diese Leute müssen jetzt ihren Glaubensarm ausfahren und müssen die Dinge fangen. Na, er sagt nämlich, Lukas, auch Lukas Evangelium, Kapitel 18, nach dem Gleichnis vom ungerechten Richter. Da sagt Jesus Folgendes über die Rechte der Christen. Na, Gott aber, also im Gegensatz zum ungerechten Richter, Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen? Ich habe gerade behauptet, ja, jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet, jeder Anklopfen, jedem Anklopfenden wird aufgetan. Das sind Rechte, die du hast, aber die sind nicht, du kannst ein Recht haben, aber dieses Recht nicht erleben. Na, dir kann ein Grundstück gehören oder kann irgendein Besetzer drauf sitzen. Den musst du erst verscheuchen quasi. Und das ist nie angenehm, sondern das sind dann halt Konflikte, die man da austragen muss. Und du musst Konflikte in deiner Seele austragen, ja? Gut, gut. Was Jesus hier sagt ist, Gott aber, der das Recht seiner Auserwählten, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, er wird es vielmehr ohne Verzug ausführen. Und jetzt kommt ein wichtiger Satz. Doch wird der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben finden auf der Erde. So, wenn du also diese Wahrheiten hörst, dann muss es in deinem Herzen bejahen. Da muss irgendwo ein Echo in deinem Herzen sein. Wenn Jesus vor dir steht und zu dir sagt, jeder Bittende empfängt, jeder Suchende findet, jeder Anklopfende, jedem, der anklopft, dem wird aufgetan werden. Da musst du irgendwo in dir, in deinem Herzen dazu ja sagen. Du musst sagen, ja, ja, genau, das kann ich innerlich sehen. Das gilt für mich. Jesus sagt es, also gilt es für mich. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Jesus tut dir nichts erklären, er verkündigt die Wichtigkeit der Verkündigung. Du weißt jetzt halt so, Gott will das Bittende empfangen, das Suchende finden, dass Leute, die anklopfen, dass denen aufgetan wird. Du musst jetzt sagen, Herr, im Namen Jesu, du tust mir auf. Ich bitte und ich empfange von dir. Das gilt für mich. Amen. Wenn du das nicht tust, wenn du sagst, naja, ich habe schon mal gebetet und es ist so halb passiert oder vielleicht auch nicht, so wird es nichts. Du brauchst den Geist des Glaubens, du musst ja sagen zu diesen Dingen in deinem Herzen. Deswegen sagt Jesus also diese Sachen und er sagt gleichzeitig, wird der Sohn des Menschen aber auch Glauben finden. Schaut im, ich muss mir weiterlesen hier im 1. Korinther Kapitel 1, noch ein paar Verse. Vers 18. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit. Du sagst, Jesus rettet, Jesus heilt, Jesus befreit. Wie gibt's das? Ja, Jesus hat sich für dich ans Kreuz hängen lassen. Dann kommt Immanuel Kant und sagt, Schuld kann man nicht übertragen von einem auf den anderen. Eine moralische Schuld kann man nicht von einem auf den anderen legen. Es geht vielleicht in der moralischen Ebene, auf der moralischen Ebene nicht, ja, im moralischen Universum, aber im Glaubensuniversum geht es sehr wohl. In Gottes Universum hat es funktioniert. Ja, es gibt ja auch keine natürliche Möglichkeit, eine neue Geburt des Herzens herbeizuführen oder eine Auferstehung von den Toten. Aber Gott kann das sehr wohl tun. Also Jesus hat sehr wohl unsere Sünden tragen können. Das hat Gott behauptet, basta. Aber gleich kommt die Welt und sagt, nein, 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 das gibt's nicht. Und jetzt muss man dann noch fertig lesen. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, eine Torheit. Uns aber, die wir errettet werden, ist es Gottes Kraft. Denn es steht geschrieben, ich werde die Weisheit der Weisen vernichten und den Verstand der Verständigen werde ich verwerfen. Wenn also Kant sagt, man kann Schuld nicht von einem Menschen auf den anderen übertragen, dann sagt Gott, doch, kann ich. Ich kann das. Ich mache das. Ich habe meine Kanäle. Die Weisen der Welt, die Logiker dieser Erde, die sagen, schau, die denken alle und vergessen dabei den geistlichen Bereich, die geistliche Dimension Gottes. Die lassen sie einfach außer Acht. Die Glaubensdimension, die Macht des Glaubens, die Macht der Verkündigung, die lassen sie einfach weg. Mit der können sie nichts anfangen. Aber Gott hat die Weisheit von Kant und diesen Leuten verworfen und er hat gesagt, die Torheit der Predigt, ich muss jetzt endlich Vers 20 lesen. Na, wo ist ein Weiser, wo ein Schriftgelehrer, wo ein Wortstreiter dieses Zeitalters? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Ich lese weiter. Denn in der Weisheit Gottes hat Gott, in der Weisheit Gottes hat die Welt durch die Weisheit Gott nicht erkannt. Es hat Gott wohlgefallen, Vers 21, zweiter Teil, durch die Torheit der Predigt die Glaubenden zu erretten. Also ich muss mich nur hinstellen und muss sagen, was Gott gesagt hat. Und das Wort Gottes, das dann aus meinem Mund herauskommt, die Verheißungen Gottes, die so in niedriger Höhe über deinen Kopf fliegen, ja, die fallen bei den einen oder anderen runter. Der eine oder andere fängt sie auf. Möglicherweise nicht alle, bei Jesus auch nicht der Fall. Aber die meisten, bei uns hier jetzt heute Abend zumindest, die packen das, die fassen das. Ja, und dann passiert was Interessantes. Dann macht sich Erlösung breit in diesen Herzen. Die Torheit der Predigt, die rettet die Glaubenden. Das ist in, Jesus hat es illustriert in Nazareth. Er hat sich in Nazareth in die Synagoge gesetzt, Lukas Kapitel 4, hat die Schriftrolle sich geben lassen und hat sie aufgerollt und hat dann gelesen aus Jesaja. Er hat in Vers 18 proklamiert, die Freiheit von den Gebundenen, von Gebundenheit, die Heilung der Blinden. Jesus stand da, ich kann mir das richtig vorstellen. Er liest es vor, der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie sehend werden, und den Zerschlagenen in Freiheit hinzurufen, für Zerschlagene Freiheit auszurufen. Heute ist dieser Tag in euren, vor euren Ohren erfüllt. Heute ist dein Tag. Bist du blind, dann wirst du heute an diesem Tag geheilt. Bist du gebunden an irgendwelche Süchte, hast du irgendwelche Gebundenheiten, die dir zu schaffen machen? Heute ist der Tag, an dem deine Ketten fallen. So hat Jesus gepredigt. Leidest du unter Schuldgefühlen? Bist du zerschlagen in deinem Herzen? Heute ist der Tag, an dem Gott dir Vergebung gibt. Du wirst heute hier weggehen und wirst dich wie neugeboren fühlen. Du wirst dich gut fühlen. Fürchte dich nicht, glaube nur. So hat Jesus gepredigt. Und die Leute saßen da und haben sich gedacht, boah, gute Predigt, muss man sagen. Evangelion. Also gute Nachricht. Richtig prima. Und dann hat Jesus umgeschwenkt. Er ist dann von der Predigt ein bisschen auf die Lehre übergegangen. Er hat dann gesagt, ihr kommt jetzt natürlich zu mir und sagt, hey, die Wunder, die du in Kapernaum getan hast, tu auch hier in deiner Vaterstadt. Und Jesus sagt, Leute, erforscht eure Herzen mal. Kein Prophet ist angenehm in seiner Vaterstadt. Und viele Propheten gab es, oder viele Witwen gab es zur Zeit von Elia, aber zu keiner wurde er gesandt, als wie nur zu einer Frau mit Glauben, einer Frau in Sarepta in Sidonia, keine Jüdin. Und viele Aussätzige gab es zur Zeit von Elisa, aber nur einer wurde gereinigt, weil der Glauben hatte, weil der den Geist des Glaubens hatte, weil der ergriffen hat, was der Elisa gepredigt hat, Naaman der Syrer. Jesus will hier den Leuten klar machen, Leute, ich sage euch diese Wahrheiten, aber ich schmeiße so in niedrige Höhe über eure Köpfe, aber ihr müsst eure Glaubenshände ausfahren. Und weil ihr denkt, ihr kennt mich, sind eure Arme vielleicht ein wenig schwer und vielleicht nicht so ganz begeistert dabei und ihr könnt mich als den Messias nicht so hundertprozentig empfangen. Empfangt mich wenigstens als Propheten, der euch heute die Erlösung bringt, ich bin der Messias. Ich sag's euch, ich bin es. Aber ihr braucht Glauben dazu. Ihr müsst das auf euch beziehen. Was ich euch heute Abend sage, oder heute sage in der Synagoge halt, das müsst ihr auf euch beziehen. Du, ihr Blinden da drüben, ihr seid geheilt ab heute und so weiter. Er hat da kühn gepredigt. Aber die haben ihn falsch verstanden. Die haben ihn vollkommen falsch verstanden. Jesus spricht von der geistlichen Dimension des Glaubens. Er gibt ihnen Glaubensvorbilder, die geglaubt haben in schwierigen Zeiten. Die Witwe in Sarepta und der Naaman der Syrer. Und die Nazarener, die hören das aber nicht auf der geistlichen Ebene, die hören die geistlichen Argumente nicht, sondern sie hören nur das Politische. Oh, der bringt hier Beispiele an, die nicht jüdische Beispiele als Glaubenshelden. Naaman war ein Syrer, wir sind verfeindet mit den Syrern. Und diese Witwe von Sarepta, die war auch keine Jüdin, die hat keinen Bund mit Gott gehabt. Ja, da siehst du mal wieder, was die Kraft des Glaubens alles ausmacht. Sogar für Menschen, die keinen Bund mit Gott haben. Na? Die waren ja wirklich ohne Bund. Die haben einen Zuspruch Gottes bekommen und sie haben ihn geglaubt und haben dann empfangen, den Segen Gottes. Und diejenigen, die einen Bund mit Gott hatten, die haben nichts empfangen, weil sie da saßen, warum geht es uns so schlecht? Ja, die haben Jesus dafür verurteilt, weil sie das Ganze auf der politischen Ebene gesehen haben. Die haben gesehen, der lobt hier Ausländer, der spinnt ja da was, wir sind besetzt von Ausländern, wir wollen die Römer los haben, wir wollen einen Messias haben, der Juda und ganz Israel wieder zum goldenen Zeitalter führt. Ja, wir wollen hier niemanden, der irgendwie so Lanzen bricht für Ausländer, spinnt der oder was. Und die wiegeln sich so hoch, die sind irgendwie so schräg drauf zu der Zeit. Ja, also es ist nicht zu vergleichen mit den heutigen Juden, die sind anders drauf, dass sie ihn töten wollten. Die haben ihn nicht verstanden. Und er hat sich dann auch nicht mehr die Mühe gemacht, ihnen das zu erklären, sondern er ist weitergezogen in die Städte ringsum. Ganz wichtig, dass wir das festhalten. Okay, also der Glaube an die Verkündigung, an das, was gepredigt wird, bewirkt dein Heil. Deswegen, hör mal, musst du dir auch selber predigen, in Anführungszeichen. Na, proklamier die guten Dinge Gottes über dich. Sag so Dinge wie Galater Kapitel 3, Vers 13. Ja, Christus hat mich losgekauft vom Fluch und der Segen Abrahams, der wird mir zuteil. Deswegen hat Jesus mich freigekauft, damit mir Segen zuteil wird. Ja, oder du kannst sagen, wie im 5. Mose 28, wenn dir mal nichts einfällt, was du Gutes über dich bekennen kannst. Ja, 5. Mose 28, Vers 1 bis 14. Da ist der Segen des Gesetzes. In den anderen Versen steht der Fluch, von dem du befreit bist. Du musst mal lesen, was der Segen ist. Ja, du bist gesegnet. Gesegnet ist dein Eingang, gesegnet ist dein Ausgang. Also gesegnet ist mein Eingang, gesegnet ist mein Ausgang. Gesegnet bin ich in der Stadt. Man weiß ja nicht, was alles für Viertel gibt in der Stadt und was für Ganoven da rumlaufen. Völlig egal, du bist gesegnet in der Stadt und du bist gesegnet auf dem Land. Ob du jetzt Städte bist oder Bauer bist, vollkommen egal, du bist gesegnet, wenn du mit dem Herrn gehst. Gesegnet ist dein Korb und deine Scheune und dein Backtrog und so weiter. Das sind doch alles wunderbare Sachen. Oder Römer 8, 28. Ich liebe Gott, deswegen müssen mir alle Dinge zum Heil mitwirken. Auch die größten Zyniker, auch die größten Kanaillen, die mir über den Weg laufen, ja, auch diejenigen, die es nicht gut mit mir meinen, der Herr wird die so hintrimmen, dass zum Schluss sogar die mir dienen müssen. Schau, das sind Dinge, die du ergreifen musst im Herzen und ja bejahen musst. Wenn du das einmal erfasst hast, ja, dann wirst du das auch merken, dass Leute, die heute echte Stinkstiefel sind, die trotzdem irgendwie plötzlich ein super Segen sein müssen. Es hat Leute gegeben, die mich getriezt haben bis aufs Blut. Und plötzlich, was kann ich wissen, was nie gefahren ist? Das heißt, ich weiß es natürlich schon. Aber plötzlich drehen sich die um und sagen, ja, hör mal, und lass mir einen super, ultra, hammer, gewaltigen Segen zuteil werden. Ja, ich kann jetzt keine Einzelheiten nennen, das führt dann auch viel zu weit. Aber wollen wir mal festhalten. Ja, oder im 2. Korinther Kapitel 5, Vers 17. Ich bin eine neue Schöpfung, meine Sünden sind vergeben. Und wenn dann Leute kommen und sagen, ja, aber ich fühle mich gar nicht so neu und so, ich fühle mich gar nicht so vergebungsmäßig, musst du einfach sagen, ja gut, das Wort zählt nicht, meine Gefühle, basta. Ja, meine Gefühle müssen sich nach dem Wort Gottes richten. Und nicht das Wort nach meinen Gefühlen. Schau, das sind Dinge, die musst du zu dir selber dann sagen. Und das bewirkt den Unterschied, das macht dich frei. Ja? Oder 2. Korinther Kapitel 2, Vers 14. Ich werde ständig umhergeführt im Triumphzug Christi. Halleluja. Ist doch gut. Okay, schau, der letzte Vers, der letzte Satz, das ist ein ganz, ganz wichtiger Satz jetzt zum Schluss. Der letzte Vers im Markus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 20. Da heißt es, jene, die Jesus ausgesandt hat, seine Apostel, und wir heute predigten überall. Predigten ist wieder unser Wort Kerygma, beziehungsweise Kyrigin. Ne? Predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Was gepredigt wird, passiert. Wenn wir Predigten über Heilung hören, dann werden Leute geheilt. Sicher nicht alle, aber ein Prozentsatz wird unweigerlich geheilt, weil manche da sitzen und sagen, ja, ich bin schlicht genug, dass ich das glaubt. Ja, denken da gar nicht groß drüber nach, sondern die sagen einfach, ja, bejahen das. Merken wir ein Echo in ihrem Herzen. Das ist wunderbar. So, wenn also Rettung gepredigt wird, dann werden Leute gerettet. Wenn Heilung gepredigt wird, werden sie geheilt. Wenn Wohlergehen gepredigt wird, Optimismus, dann werden die Leute optimistisch und es beginnt ihnen wohl zu ergehen. Na, das ist wunderbar. Ich lese den Satz noch einmal. Jene predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauffolgenden Zeichen bestätigte. Das heißt, sie haben gepredigt, Jesus rettet und Leute wurden gerettet. Jesus heilt, Leute wurden geheilt. Jesus befreit, Leute wurden befreit. So, wenn uns also was Gutes auffällt im Wort Gottes, dann können wir darüber reden, muss ich darüber predigen, damit wir wieder mehr Glaubensmunition haben und wieder nach diesen Dingen greifen können und uns einverleiben können. Amen. Also denk dran, die Wichtigkeit der Verkündigung, nicht nur muss ich dir predigen, du musst dir selber noch viel mehr predigen, weil ich habe dich nämlich nur 1 oder 2 Stunden in der Woche. Du hast dich 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Da kann ich viel sagen, ja, wenn du was anderes sagst. Okay, gut, genug für heute Abend, wir beten jetzt. Aber ihr habt hoffentlich ein wenig erkannt, ja, wie wichtig die Verkündigung ist, das, was du selber zu dir sagst und was du hörst, ganz grundsätzlich. Amen.